Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Fünf Spielerinnen und Spieler haben heute zum ersten Mal das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht. Wir haben einen Spieler, über den gesagt worden ist, dass er heute heute den Staffelstab übergeben bekommen hat. Es wurden sehr, sehr historische Vergleiche gezogen. Wir haben eine Klatsche für Angelique Kerber zu vermelden und wir haben insgesamt einen, ja, mal wieder bemerkenswerten Tag hier erlebt, an Tag 7 der Australian Open in Melbourne. Herzlich willkommen zum neuen Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ähnlich interessiert geguckt hat heute auch Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas.
Das war schon ein erstaunlicher Tag heute.
Auf jeden Fall, denn selbst die, sagen wir mal, etwas unbeachteten Resultate, nennen wir jetzt mal Kvitova gegen Anisimova, hatten einiges an interessantem Spiel und natürlich auch an Konsequenzen zu bieten. Und das ist es ja. Im Endeffekt hat heute jedes Match was bedeutet und jedes Match wird auch im Nachgang was bedeuten. Und so soll es ja bei einem Grand Slam sein. Der Grand Slam lädt ja einfach nochmal alles auf, was wir sehen, und heute haben wir das Resultat bekommen. Es hat großen Spaß gemacht.
Das hat wirklich großen Spaß gemacht und eigentlich wollten wir das Match von Angelique Kerber als Match des Tages bringen, weil es so klar war, weil es eine starke Niederlage oder eine klare Niederlage für Angelique Kerber war, bis die Night Session begann. Und das war das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Roger Federer. Und alle haben so ein bisschen drauf geguckt, ja, kann Stefanos Tsitsipas Roger Federer gefährden? Kann er vielleicht sogar einen Satz abnehmen? Aber insgeheim hat eigentlich jeder damit gerechnet, dass Roger Federer dieses Match gewinnen wird. Vor allen Dingen unter der Prämisse, dass gestern bzw. vorgestern Rafael Nadal dann auch gegen Alex de Minaur schon gezeigt hat, dass die großen, die kleinen Jungs bzw. die Nachwuchsspieler noch in die Schranken weisen können. Auch Novak Djokovic, der Denis Shapovalov dort besiegt hatte, und zwar relativ klar. Aber es kam komplett anders. Nach einem wilden ersten Aufschlagspiel gewann Roger Federer dann insgesamt den ersten Satz nach einer knappen Stunde. Und man merkte schon, ja, das wird heute hier eine ganz knappe Kiste. Am Ende hat Stefanos Tsitsipas die große Überraschung geschafft und ist ins Viertelfinale eingezogen, weil er Roger Federer besiegt hat, und das mit einem bemerkenswerten Ergebnis mit 6-7, 7-6, 7-5 und 7-6. Am Ende sind über 3 Stunden Spielzeit vergangen. Stefanos Tsitsipas hat einen spektakulären ersten Tiebreak verloren, 2 weitere Tiebreaks gewonnen und hat am Ende, ja, die große Überraschung geschafft. Und hinterher waren die Vergleiche nicht historisch genug. Es wurde verglichen mit dem Match von 2001 in Wimbledon, als Roger Federer damals Pete Sampras besiegt hatte und Stefanos Tsitsipas gesagt hat, jo, das Match habe ich mir ein paar Mal auch angeguckt. Da müssen wir vielleicht noch halblang machen, aber lass uns erstmal über Spiel sprechen, Philipp. Das war ein hochinteressantes Spiel, das war ein hochklassiges Spiel, es war sehr leichtfüßig von beiden gespielt. Und am Ende ist eine Statistik da, 0 von 12 Breakbällen, die Roger Federer verwertet hat. Ich glaube, darauf können wir fast schon runterbrechen.
Ja, es zieht sich ja auch eben durch die Karriere von Federer. Darum macht es Sinn, dort auch anzufangen. Ich meine, es gibt dieses berühmte French Open Finale. 1 von 17 war es damals gegen Rafael Nadal oder sogar 1 von 18, 1 von beiden. Und das war häufig ein Problem von Federer in seiner Karriere, dass er nicht die Effizienz beim Return hatte, dass er da vielleicht auch teils nicht aggressiv genug gewesen ist, dass er da häufig zurückgechippt hat und eben nicht mal aufs Risiko gegangen ist. Dann hat er da so ein bisschen mit rumgespielt. Über die Jahre hat es eben mal mit Risiko probiert, dann doch wieder viel gechippt und so weiter und so fort. Mittlerweile ist er wieder so ein bisschen da angekommen, dass er wahrscheinlich zu wenig Risiko geht und vielleicht aber eben auch nicht das Selbstbewusstsein in sein Spiel im Moment hat, dass er denkt, okay, ich kann abziehen. Denn neben den Breakchancen würde ich sagen, fiel schon auf, dass die Grundschläge von Federer im Moment wackeliger sind. Die Rückhand ist ein Stück entfernt von dem, was wir hier vor 2 Jahren gesehen haben, wo er dann wirklich ordentlich Topspin reinlegen konnte, so auch das Match gegen Rafael Nadal damals gewonnen hat. Die Vorhand, sie wackelt seit Halle letzten Jahres. Da wissen wir, er hat sich verletzt am Handgelenk, schien aber so zu Beginn der Saison, dass wieder ein bisschen besser ist. Heute sah das schon wieder alles relativ langsam aus und so kam ein Federer, der vielleicht 10-15% von seiner absoluten Höchstform entfernt ist, und traf auf Tsitsipas, der absolut bereit war für den Moment. Und das zeichnet ihn ja so aus. Er scheint bereit zu sein für die großen Momente. Und solche Leute gewinnen am Ende häufig auch große Turniere.
Er hat später in der Pressekonferenz darüber gesprochen, dass er das Turnier gewinnen will. Darüber sprechen wir gleich nochmal. ich fand dieses Match wirklich herausragend interessant, vor allen Dingen, weil die beiden Spielstile sich ja auch schon so ein ganz kleines bisschen ähneln. Stefanos Tsitsipas spielt auch die einhändige Rückhand, hat selber gesagt, er hat Roger Federer als Idol gehabt und wollte so spielen wie er. Jetzt ist das nicht das komplett gleiche Spiel, aber es tun sich Parallelen auf. Auch Stefanos Tsitsipas sucht häufiger mal den Weg ans Netz, versucht sein Spiel so variabel wie möglich zu gestalten. Und er hat es heute geschafft und er hat es durchgesetzt. Und was mich beeindruckt hat heute bei Stefanos Tsitsipas ist, mit welcher Konsequenz er das durchgezogen hat. Selbst wenn er zwischendurch passiert worden ist, selbst wenn Roger Federer die tollsten Ballwechsel zwischendurch gewonnen hat, Stefanos Tsitsipas ist bei seinem Gameplan geblieben. Er hat versucht, die Vorhand anzugreifen von Roger Federer. Er hat mit starkem ersten Aufschlag versucht, seine Aufschlagspiele erstmal durchzubringen und dann wirklich Federer so unter Druck zu setzen, dass der ja am Ende dann diesen einen Fehler zu viel macht. Und diese Konsequenz, die finde ich beeindruckend, gerade oft vor dieser großen Kulisse, gerade mit dieser großen Gelegenheit, das dann wirklich komplett durchzuziehen, das zeugt für ein sehr, sehr herausgearbeitetes Selbstbewusstsein beziehungsweise für eine sehr starke Fokussierung auf das eigene Können. Und das ist schon verdammt stark, vor allen Dingen, wenn es gegen das eigene Idol geht bei so einer Kulisse.
Ja, Konsequenz ist hier, glaube ich, ein sehr gutes Wort. Wir hatten uns mal länger über ihn unterhalten in einer unserer regulären Ausgaben, nachdem er damals das Finale in Montreal erreicht hat bei dem Masters-Turnier, wo er unter anderem Novak Djokovic damals besiegt hatte. Und was damals herausstach, war, dass er unglaublich viele Möglichkeiten im Spiel hat, dass er aber noch in all seinen Bereichen oder in allen Bereichen des Spiels wachsen kann. Außer, dass es so schien, dass er damals einfach schon nervlich absolut bereit sei für die großen Momente. Denn da waren ja auch enge Matches dabei. Es war nicht so, dass er Djokovic und Zverev, die er unter anderem damals besiegt hat, einfach vom Platz geschossen hat. Nein, er hat es über die Nervenstärke gemacht. Er hat es darüber gemacht, dass er in den entscheidenden Momenten in der Lage war, Lösungen zu finden. Und darum geht es ja häufig im Tennis. Da werden wir nachher noch bei Daniel Collins drüber sprechen. Es ist diese Fähigkeit, im Druckmoment die richtige Entscheidung zu fällen. Und da kommen mir jetzt, wenn ich so an das Match denke, immer wieder Szenen, wo er dann zum Beispiel eben nicht den Hochrisikoschlag gegangen ist, sondern gesagt hat, hey, okay, ich schaue mal, dass ich den Return zum Beispiel vor Federers Füße bekomme, statt die Linie entlang. Oder ich schaue, dass ich gucke, wie ich den Schlag oder die Rallye in 2 bis 3 Schlägen gewinnen kann und dass ich eben jetzt nicht das Risiko gehe. Und das unterscheidet ihn von ganz vielen jungen Menschen, die ins Profitennis reinkommen, die alle Schläge schon haben, die häufig schon auf hohem Niveau unterwegs sind, die vielleicht ein bisschen ihren Körper wachsen müssen, die aber nicht immer so kluge Entscheidungen treffen. Und er trifft häufig kluge Entscheidungen. Es gibt Phasen in seinem Spiel, in seiner Karriere auch bisher, wo er so ein bisschen eingebrochen ist, wo er dann nicht die Konstanz reinbekommen hat, so unbedingt in die Resultate. Aber an so Tagen wie heute sieht man, warum er ja eben wirklich um diese großen Titel mitspielen wird, weil er in der Lage ist, so viel kluge Entscheidungen zu treffen.
Können wir über das erste Aufschlagspiel nochmal sprechen? Weil das war skurril und das war eins, ja, für ein erstes Aufschlagspiel, sowas habe ich selten gesehen. Stefanos Tsitsipas bekam 2 Time Violations, weil er die Zeit überschritten hatte, die 25 Sekunden bis zum nächsten Aufschlag. James Kyotawong hat da also relativ ungnädig reagiert. Dann kam eine Challenge, die overruled worden ist, beziehungsweise wo Kyotawong gesagt hat, Mensch, da werden wir den Ball nochmal wiederholen. Roger Federer das überhaupt nicht gut fand und dann zum Schiedsrichter gesagt hat, du hast jetzt ein schlechtes Gewissen, weil du ihm vorher 2 Time Violations gegeben hast. Ne? Und dann konnte Tsitsipas, nachdem er 2 Breakbälle abgewehrt hat, dann sein Aufschlagspiel durchbringen. Und da hatte ich das so das Gefühl, da musste er sich erstmal setteln in diese Umgebung. Und da hat er sich extra viel Zeit genommen. Und ich saß auf der Tribüne und habe gedacht, beeil dich. Die Zeit läuft ab, beeil dich. Oh, und dann kam die zweite Verwarnung und der Abzug des ersten Aufschlages. Das war so skurril, dieses erste Aufschlagspiel.
Ja, und dann hatten wir ein paar Minuten später nochmal eine Geschichte mit einer Challenge, wo Tsitsipas aufgefordert wurde, weil nicht ganz klar war, ob der Aufschlag von, oder Kyotawong hat Tsitsipas gebeten, sich zu entscheiden, ob er eine Challenge nehmen wolle. Und dann gab es eine Diskussion zwischen den beiden. Nachher gab es auch noch mal ein paar Reibereien mit Federer und Kyotawong. Das war spannend, was da passiert ist. Und ich hatte das ganze Match über das Gefühl, dass Federer, ich bin mir sicher, er mag Tsitsipas, aber er hat schon eine gewisse Rivalität, glaube ich, zu ihm empfunden. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die Matches, die wir zwischen dem jungen Djokovic und dem damals schon etwas älteren Federer hatten, wo ich glaube, Federer sich so ein bisschen gerieben hat an dem Selbstbewusstsein, mit dem Djokovic durch die Welt gegangen ist und mit dem er auf dem Tennisplatz sein Können gezeigt hat. Und so kam es mir heute ein bisschen vor. Ein Federer, der etwas aufgeregt war, etwas erregt war, den bestimmt auch die Geschichte ein bisschen gestört hat am Anfang mit den Aufschlägen, der sich reiben wollte, der dann auch frustriert war, weil eben Tsitsipas so viele Antworten hatte. Also es war eine interessante Konstellation und sie erinnerte mich wirklich so ein bisschen an das Aufeinandertreffen von Djokovic und Federer vor, sagen wir mal, einem Jahrzehnt oder vielleicht 11, 12 Jahren.
Was mich noch beeindruckt hat, wir müssen ein bisschen mehr über dieses Spiel sprechen, weil es so viel Signifikanz dann ja auch noch hatte. Was mich auch beeindruckt hat an Tsitsipas ist, dass er nach dem verlorenen ersten Satz, den er in einem hochspektakulären Tiebreak mit 11-13 verloren hat, dass er da nicht eingeknickt ist. Federer hatte gleich im zweiten Satz dann auch wieder Breakbälle gegen sich und ich habe gedacht, oh, jetzt das eine Break macht er jetzt und dann gewinnt er hier 7-6, 6-4, 6-2. Und das ist nicht passiert. Und das ist einfach eine Riesenleistung von Stefanos Tsitsipas. Das hat er selber in der Pressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich in diesen Situationen nicht eingeknickt bin, dass ich da mein Spiel weitergemacht habe, dass ich auch in den Breakbällen immer mein Spiel durchgezogen habe. Und das ist so beeindruckend gewesen, wie Tsitsipas das über die Bühne gebracht hat. Dieser zweite Satz, glaube ich, war der wichtigste dieses Matches. Und er war der beeindruckendste von Tsitsipas, wie ich fand.
Ja, und vor allem, sind wir ehrlich, so häufig haben wir das jetzt nicht gesehen von jungen Spielern.
Ja.
Die Generation, die Federer und Co. mal herausfordern sollte, also Raonic, Dimitrov, Nishikori, sie haben alle mal Siege geschafft gegen die Großen, aber nicht unbedingt in diesem Kontext, wo sie eben wirklich eigentlich schon sofort mit dem Rücken zur Wand standen, wo das Match schon gegen sie gelaufen ist, wo sie ihre Nervenstärke unter Beweis stellen mussten und wo sie zwar auf einen Gegner getroffen sind, der hier in Federer ist entfernt von dem, was er mal war, aber er ist immer noch einer der 5 besten Spieler der Welt und trotzdem hat Tsitsipas das eben wirklich, ja, A, wird das wohl immer geglaubt haben und B, war er eben wirklich in der Lage, völlig ruhig und konzentriert in diesen engen Situationen zu handeln. Und das haben wir so selten gesehen von jüngeren Spielern als diesen Top 4. Und das macht es natürlich so besonders. Darum fühlt es sich auch so an, dass hier eben was Besonderes passiert ist, dass es eben diese Staffelübergabe gegeben haben könnte.
Das ist eine gute Überleitung. Dein Überleitungsgame ist sehr, sehr stark in diesen Tagen des Daily Down Under. Das Übergeben des Staffelstabes, da wurden heute sehr historische Vergleiche gewählt. Und Toumani Karayol, der englische Tennisjournalist, hat es meiner Meinung nach sehr treffend geschrieben. Es ist absurd, von einer Staffelübergabe zu sprechen, wenn Novak Djokovic und Rafael Nadal noch an der Spitze der Weltrangliste stehen. Und das hatte ich mich dann auch die ganze Zeit gefragt. Ich meine, du kannst darüber spekulieren, ob Roger Federer jetzt wirklich auf dem absteigenden Ast ist und ob das sein letztes Jahr ist. Das sprechen wir gleich noch drüber. Aber du kannst doch niemals von einer Staffelübergabe sprechen, wenn Novak Djokovic quasi noch auf der Höhe seines Könnens rumturnt und wenn Rafael Nadal auf dem Sand in diesem Frühjahr und im Sommer dann wieder alles niedermähen wird. Davon kannst du doch niemals sprechen. Und 2001 war eine komplett andere Zeit. Damals waren nur Sampras. Damals waren wir in dieser Übergangszeit, wo es dann 2 Jahre lang niemanden gab, bevor Roger Federer dann richtig stark wurde. Aber davon kannst du doch noch nicht sprechen hier von einer Staffelübergabe.
Ja, und das ist, glaube ich, eben so wichtig herauszustreichen, dass es damals eine völlig andere Konstellation war, dass eben das Feld viel weiter offen war und dass wir keine dominanten Spieler hatten, wie sie jetzt eben in der Form von Djokovic und Nadal noch da sind. Das Ding ist hier jetzt natürlich, Tsitsipas hat Djokovic schon geschlagen. Tsitsipas hat auch durchaus schon anständige Matches gegen Nadal gespielt und er könnte recht bald hier die Chance bekommen, auf beide zu treffen und beide zu besiegen. Ich meine, es könnte ihm gelingen, Federer, Nadal und Djokovic in einem Turnier zu schlagen. Ist jetzt noch alles sehr, sehr weit entfernt. Ist auch nicht sonderlich realistisch, dass es so passieren wird. Aber ich halte es eben nicht für völlig unmöglich. Und dann, denke ich, können wir auf einmal von der Staffelübergabe sprechen. Dann haben wir einen, der wirklich alles an sich gerissen hat. Aber sagen wir mal, bis er zumindest noch einen von den beiden hier in diesem Turnier geschlagen hat, sollten wir uns dann ein kleines bisschen zurückhalten.
Und hat Alexander Zverev gar nicht den Staffelstab bekommen oder ist der übergangen worden oder ist der einfach vergessen worden oder was machen wir mit dem? Ich finde diesen Vergleich so absurd.
Ja, klar. Es gibt eben immer diesen Wunsch, natürlich eine Referenz in der Geschichte zu finden. Genau wie es immer den Wunsch gibt, wenn jemand nach oben kommt, zu sagen, ja, und das ist doch, oder du bist doch genau diesem Spieler ähnlich oder dieser Spielerin ähnlich. Und Konstellationen sind jedes Mal anders. Aber ja, weil Federer hier involviert ist, macht es natürlich irgendwo Spaß, diesen Vergleich rauszuholen. Auch wenn ich dir zustimmen würde, dass er in dem Sinne nicht legitim ist, aber im Moment nicht zutrifft.
Nicht zutreffend ist. Alles klar. Belassen wir es dabei. Aber wir müssen noch über eine Aussage von Roger Federer sprechen, der heute gesagt hat, er wird die Sandplatzsaison spielen und er möchte gerne die French Open auf jeden Fall auch spielen. Und im Herbst wird der Laver Cup in Genf stattfinden, in quasi seiner Heimat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es riecht immer strenger danach, dass dieses Jahr das letzte sein wird von Roger Federer auf der Tour, dass er jetzt nochmal alles mitnimmt, was er mitnehmen kann, dass er auch die Sandplatztour mitnimmt. Natürlich spricht dagegen, dass er mit Uniqlo einen neuen Sponsor hat und der sicherlich gerne möchte, dass Federer 2020 dann in Tokio bei Olympia 2020 mitmachen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass anderthalb Jahre Roger Federer, der jetzt die schlechtesten 12 Monate bei Grand-Slams-Turnieren hatte seit 2003, dass der sich nochmal anderthalb Jahre über die Plätze schleppt, nur um seinem Sponsor entgegenzukommen und dann Tokio 2020 mitzumachen. Es riecht alles danach, dass er seine große Abschiedsrunde drehen wird. Was nimmst du daraus oder was ziehst du daraus, dass Roger Federer angekündigt hat, dass er die Sandplatzsaison spielen wird?
Ist schwer, es nicht so zu lesen. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, ob er zum Beispiel glaubt, dass er nochmal auf diese Form von Anfang 2017 zurückkommen könnte. Oder ob er sich ganz realistisch sagt, na gut, Djokovic ist zurück, gegen Djokovic habe ich nicht unbedingt eine Chance. Im Moment im Best-of-Five-Format, wahrscheinlich werde ich immer höchstens der zweite Sieger sein. Es ist schwer zu sagen. Er hat ja immer gesagt, wenn solange er es genießt, wird er spielen. Die Frage, genießt das irgendwann nicht mehr? Ich bin gespannt, aber ich würde im Moment auch eher 51-49 sagen, dass es einen Rücktritt geben wird.
Bloß nicht festlegen, Herr Joubert.
Ja, das war doch schon immer meine große Kunst im Leben.
Roger Federer hat gegen Stefanos Tsitsipas verloren in 4 Sätzen und es war ein bemerkenswertes Match. Deswegen haben wir jetzt knapp 17 Minuten darüber gesprochen.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Während im Hintergrund hier schon im Pressezentrum gesaugt wird, müssen wir natürlich auch noch über 3 andere Spiele sprechen bei den Herren im Achtelfinale. Und da haben wir den Schwerstarbeiter dieser US Open im Viertelfinale. Das ist Roberto Bautista Agut, der hier in den ersten 2 Runden unter anderem mit Andy Murray schon jemanden aus dem Weg räumen musste, für den er 5 Sätze brauchte, der auch in der 2. Runde 5 Sätze brauchte, dann aus Versehen quasi Karen Khachanov in 3 Sätzen besiegt hat und jetzt dann heute Marin Cilic in 5 Sätzen besiegt hat. Er hatte in der 2. Runde John Millman besiegt. Roberto Bautista Agut hat heute Marin Cilic besiegt in 5 Sätzen, 6-4 im 5. Satz und steht auch zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers und das, nachdem er unglaublich starke Gegner aus dem Weg geräumt hat. Das ist schon ähnlich wie bei Milos Raonic, ist das schon so ein bisschen die Auslosung der Hölle gewesen. Und Simona Halep dürfen wir da natürlich nicht vergessen.
Ja, ich bin, ich muss sagen, ich habe es nicht kommen sehen. Ich meine, wir hatten über seinen Titel in Doha ausführlicher gesprochen, wir hatten bei der Auslosung nochmal drüber gesprochen. Er hatte ja eben nicht nur eine schwierige Auslosung, sondern auch noch unangenehme Matchups in der ganzen Geschichte drin, wo man jetzt denken konnte, okay, sollte er nicht auf einmal in der Lage sein, eine Leistungssteigerung zu dem abzurufen, was in der Vergangenheit in der Lage war, bei Grand-Slam-Turniers zu bieten, dann wird er hier wahrscheinlich irgendwann rausgehen. Und er hat aber alle Arten von Qualitäten gezeigt. Er hat Nerven behalten in den ganz engen Matches, die ihm drohten, zwischen den Fingern durchzurinnen, wie zum Beispiel die Murray-Geschichte. Er hat Spieler, die ihm eigentlich spielerisch leicht über sind, wie Khachanov besiegt. Er hat heute einen Cilic wirklich weggearbeitet und es war so ein klassisches Cilic-Match, wo Cilic so verschiedene Phasen hatte. Mal war er dominant, mal hat er die Konzentration verloren, aber Cilic kommt in solchen Matches häufig noch zurück und es war bei Bautista Agut, der ihm spielerisch überlegen war und der ihm nervlich überlegen war. Und das war das Erstaunliche. Selbst Cilic, guter Aufschlag, konnte das Match nicht mehr retten. Es war Bautista Agut, der in der Lage war, einfach den Court sehr, sehr breit abzudecken und der B verdammt gut auf der Vorhand gespielt hat. Und er wird immer mit Ferreira verglichen und Ferreira wird immer als ein Defensivspieler wahrgenommen, aber Ferreira war vor allem jemand, der den Court abgearbeitet hat mit seiner Vorhand. Und genauso hat es Bautista gut jetzt gemacht und er sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Er ist absolut in der Lage, Tsitsipas zu besiegen, aber dann in der Lage wäre, durch ein Halbfinale durchzukommen, ist nochmal eine andere Frage, aber er hat sich hier wirklich belohnt für das, was er in seiner Karriere geschafft hat und er hat einen Leistungssprung geschafft zu dem, was er eben in der Vergangenheit in der Lage war zu schaffen.
Und der einzige Spieler noch in diesem Jahr, der ungeschlagen ist, oder?
Ja, ich glaube 9 Siege und 6 eben gegen große Namen.
Ja, Khachanov, Murray, Djokovic, Millman, der letztes Jahr bei den US Open Roger Federer besiegt hat. Cilic. Also das ist das Who is Who des Herrentennis und die hat alle Roberto Bautista gut weggearbeitet und das ist schon beeindruckend, wie er das gemacht hat. Also Tsitsipas gegen Roberto Bautista gut ist wahrscheinlich das Viertelfinale, was wir nachmittags sehen werden, weil das Viertelfinale, was wir höchstwahrscheinlich abends in der Night Session sehen werden, ist das zwischen Francis Tiafoe und Rafael Nadal. Rafael Nadal hat heute mit Thomas Berdych genau das gemacht, was er immer mit Thomas Berdych gemacht hat und was alle Big Four mit Thomas Berdych immer gemacht haben. Er hat ihm die Ohren lang gezogen. 6-0, 6-1, 7-6. Wir haben darüber gesprochen, dass Thomas Berdych wirklich gut gespielt hat. Aber es ist immer die gleiche Hürde und vor allen Dingen, es geht immer so klar aus. Thomas Berdych schafft es nie, da wirklich mal einen Kampf draus zu machen, dass man sagt, wow, da ist er in 5 Sätzen unglücklich rausgegangen oder so. Das kommt halt in den seltensten Fällen vor. Meistens geht es so aus.
Ja, und er hat ja nicht nur das gezeigt, er hat wirklich seine ganze Galerie des Könnens gezeigt, denn auch der dritte Satz, muss man sagen, hat er einfach besser gespielt, hat er besser aufgeschlagen, ist sicher an seinen Grundschlägen gewesen, er schafft es in den Tiebreak rein, hatte vorher schon, glaube ich, Satzbälle, 1 oder 2, schafft es in den Tiebreak dann rein, führt dort mit 4-3, kriegt dann wirklich, hat eine Hornochsen-Idee, als er den Ball zurückbekommt und einen Stoppball setzt, der in der Netzkante hängen bleibt, überdreht beim nächsten Schlag komplett, verliert dann die darauf 2 folgenden Punkte und ausgeschieden ist er. Und das ist Berdych. Berdych wirklich dieser technische Meister, der in der Lage ist, alles mit dem Schläger zu machen. Das sieht immer fein aus, das sieht immer elegant aus, der aber eben nicht in der Lage ist, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir hatten über Tsitsipas gesprochen, der häufig weiß, welche Entscheidungen es auf dem Platz zu treffen gilt. Denn ist es ja so, du kannst die schönsten Schläge der Welt haben, du kannst die größte Athletik der Welt haben, wenn du nicht weißt, was du damit anfangen sollst, dann wird dich das eher zu einem durchschnittlichen Top-100-Spieler machen als zu einer Nummer 1. Und Berdych ist halt immer und immer und immer wieder daran gescheitert. Klar, es gibt Sachen, die kann er einfach nicht so gut wie die 4 über ihm, aber es gibt keinen Grund, warum er, ich glaube, jetzt irgendwie so eine Bilanz von 23 zu 77, 78, sowas um Dreh. Irgendwer hat es heute getwittert. Ich war leider nicht so schnell genug, um es mit zu markieren, aber es war so um den Dreh. Irgendwie so 23 zu 78 Niederlagen hat er gesammelt gegen die Big Four und die meisten seiner Siege kamen eben in Best-of-Three-Turnieren. Von daher bittere Geschichte für Berdych, aber irgendwie auch genau das, was wir immer von ihm gesehen haben.
Ja, zwischendurch hat sein Gehirn gefrierbrannt. Mir fällt nichts anderes dazu ein. Das ist bemerkenswert. Auf jeden Fall, Thomas Berdych ist ausgeschieden. Rafael Nadal ist auf sparsamst mögliche Art und Weise ist er ins Viertelfinale gekommen und trifft jetzt auf Francis Tiafoe. Der hat die Scenic Route hat er genommen heute, als er nämlich sein Achtelfinale gewonnen hat. Und das hat er in 4 Sätzen gewonnen gegen Grigor Dimitrov. 7-5, 7-6, 6-7, 7-5. Und Francis Tiafoe hat sich hier von Spiel zu Spiel zum größeren Publikumsliebling gespielt. Nicht nur mit dem, was er auf dem Platz macht, sondern auch mit dem, was er neben dem Platz macht. Mit seinen Jubelgesten etc. Das ist schon alles ziemlich herausragend und vor allen Dingen ist sein Tennis dieser Tage herausragend. Er hat Grigor Dimitrov an den Rande des Wahnsinns getrieben und Dimitrov und Berdych sind so ein bisschen die Ritter der traurigen Gestalt hier heute. Francis Tiafoe hat sehr verdient dieses Viertelfinale erreicht, auch sein erstes Grand Slam Viertelfinale und er hat hinterher dann darüber gesprochen, ja Mensch, vor 10 Jahren habe ich gesagt, ich werde Profi, ich werde meinen Eltern ein besseres Leben ermöglichen. Es ist möglich, aus einer ärmeren Gesellschaftsschicht dann auch nach ganz oben zu kommen. Und ich habe es jetzt gezeigt, das war ein sehr, 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 sehr wichtiger Sieg für ihn. Nicht nur sportlich, sondern alles drumherum, was es dann auch noch bedeutet.
Ja, er hat einfach eine spannende Geschichte. Und er hat im Gegensatz zu ganz vielen anderen nicht die finanziellen Mittel, um sich, ja, ich will nicht sagen, den Weg nach oben zu erkaufen, denn das hat natürlich niemand, der ganz, ganz weit nach oben kommt, aber es gibt schon Voraussetzungen, die bei anderen Spielern und Spielerinnen gegeben sind, die bei ihm nicht gegeben waren. Und er hat sie für sich genutzt. Und er ist eben wirklich, also viele werden ihn nur in diesen Jubelgesten gesehen haben, aber er ist ein wirklich interessanter, spannender Typ, auch in Interviews. Er hat was zu sagen, ohne jetzt ein totaler Lautsprecher zu sein, sondern einfach, er hat häufig relativ pointierte, kluge Kommentare, kann Sachen recht lustig zusammenfassen und das zeichnet ihn so ein bisschen neben dem Court aus. Und dann auf dem Court ist er halt wirklich diese Mischung aus Showman und Kämpfer und eben, das sieht so unkonventionell aus, was er da spielt, aber auf der anderen Seite ist es halt häufig effektiv und man hat das Gefühl, er hat so ein bisschen seine Position auf dem Court gefunden. Wir sprechen so häufig darüber, wenn Spieler und Spielerinnen so ihre Komfortzone auf dem Court gefunden haben. Die letzte, die das geschafft hat, war Naomi Osaka, die auf einmal wusste, ah, okay, ich kann ja noch ein bisschen defensiv in mein Spiel reinbauen, ich habe die Athletik dafür. Wunderbar, die hat ein neues Level gefunden. Und hier wirkt es bei Tiafoe so, als wenn er weiß, okay, jetzt habe ich meine Zone auf dem Platz, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich drauf verlassen, dass schon was bei zusammenkommt. Und Dimitrov, es war ein so schräges Match, es wird so spannend am Ende der Karrieren sein, wer die bessere hingelegt hat, Dimitrov oder Berdych. Wahrscheinlich wird es ähnlich sein. Und Dimitrov, wir haben es häufig gesagt, aber es ist immer so, er ist häufig einfach zu defensiv in seiner Spielanlage. Er verlässt sich auf seine Athletik, dabei hat er eigentlich die Mittel, um mehr in den Angriff zu gehen. Er hat es ein paar Mal in seiner Karriere geschafft, er schafft es nicht durchgehend. Er hat sich hier wirklich von Tiafoe die Atmosbutter vom Brot nehmen lassen. Und das Match hätte Dimitrov gewinnen müssen, vielleicht den zweiten hätte er gewinnen müssen, den vierten hätte er gewinnen können, aber es ist ihm davon gegangen und es ist so häufig passiert, von daher, ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr so viel Aufhebens drum machen und für Tiafoe fantastische Geschichte und vielleicht ja wirklich der Start in neue Ranking-Regionen und Sphären seines eigenen Spiels.
Erdnussbutter. Francis Tiafoe spielt gegen Rafael Nadal im Viertelfinale. Das andere Viertelfinale werden Roberto Bautista Agut und Stefanos Tsitsipas bestreiten. Und damit kommen wir zu den Namen. Die haben heute auch 4 Achtelfinals gespielt. Und wir müssen natürlich mit dem Match von Angelique Kerber anfangen gegen Danielle Collins. Es hat keine Stunde gedauert. Angelique Kerber hat mit 0-6 und 2-6 verloren gegen eine Danielle Collins, die furios aufgespielt hatte. Und bei Kerber lief am Ende überhaupt nichts zusammen. Es war vom ersten Ballwechsel an zu spüren, als Angelique Kerber quasi erstes Aufschlagspiel hatte und gleich 3 Doppelfehler in dem untergebracht hat und gleich ihr erstes Aufschlagspiel abgegeben hat. Sie hat am Ende nur ein einziges Aufschlagspiel selber durchgebracht. Sie hat im zweiten Satz eine kurze Phase gehabt, in der sie mithalten konnte, in der sie zwischendurch auch mal Akzente setzen konnte. Aber das war eine Zeit von ungefähr 10 Minuten. Ansonsten lief dieses Spiel komplett an ihr vorbei. Und ja, wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, wie gut die Leistung heute von Danielle Collins war. Aber Angelique Kerber hat 45 von den 55 Minuten hat sie die Bälle ins T-Feld gespielt und hat Danielle Collins eingeladen, Winner um Winner zu schlagen. Das ist mein Fazit. Wie sieht dein Fazit aus?
Ja, ich muss sagen, ich habe den Matchanfang ein bisschen verpasst. Ich wollte mal kurz in die Küche gehen, ein bisschen Tee machen und so. Komme ich zurück, liegt sie schon 0-5 hinten. Natürlich nachher noch geschaut, was alles passiert ist und den Rest des Matches gesehen. Und es war erstaunlich, weil eben nicht mal die Defensive von Kerber da war. Wir wissen, die Defensive ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Die Defensive ist das, was sie immer hat, das, auf was sie immer zurückgreifen kann. Und nicht mal die war heute, bis auf eben diese eine Phase, sagen wir mal so von ja, 0-0 im zweiten Satz bis 3-2 oder so. Da war es da, da hat sie relativ viel zurückbekommen. Da hat sie Collins gezwungen, zumindest die Winner zu schlagen. Und ansonsten war Collins einfach mit Brachialtennis unterwegs. Und sie hat nachher darüber gesprochen, dass sie sich auf jede Gegnerin versucht einzustellen und ihr Spiel jeder Gegnerin ein bisschen anzupassen. Und sie ist definitiv keine, die sonst immer auf den ersten Ball geht und immer versucht, Druck zu machen. Das hat sie hier gemacht. Sie weiß, dass es eine von 2 Arten, wie Kerber zu schlagen ist. Aber das muss man auch erstmal durchziehen. Klar, freundliche Mithilfe von Kerber gewesen, keine Frage. Sie hatte auch nicht so richtig eine Erklärung dafür gehabt. War halt so ein Tag. War so ein bisschen die Analyse des Ganzen, aber es war eine erstaunliche Geschichte, die sich da abgespielt hat.
Und Danielle Collins hat hinterher nochmal gesagt, dass sie ja eigentlich dann gerne auch einen Straßenkampf aus jedem dieser Matches machen möchte. Dass sie durchaus angespornt ist, wenn das Publikum gegen sie ist, dass sie durchaus angespornt ist, wenn ihre Gegnerin Faxen macht etc. und dass sie das alles nur stärker machen würde. Sie hat heute so ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen, nicht nur auf dem Platz, sondern hinterher auch neben dem Platz.
Oh, sie hat es häufig. Ihre Geschichte ist ja wirklich so ein bisschen, wir waren gerade schon bei Tiafoe, der keine Kohle hatte. Soweit sie ihre Geschichte erzählt, war das bei ihren Eltern ähnlich. Und sie hat dann eben das College-Stipendium stattdessen angenommen, musste sich dabei auch hocharbeiten, ist dann letztes Jahr auf die Tour so richtig durchgestoßen und ist eine, die bereit ist, A, keine Freunde zu haben auf der Tour und B, alles zu tun, um Matches zu gewinnen. Und das nicht auf eine negative Art und Weise, sondern einfach ein, okay, ich lasse mir von euch hier nichts nehmen. Und jetzt ist meine Zeit. Und genauso tritt sie auf. Und sie ist schlagfertig und ziemlich direkt. Und das hat sie nachher beim Siegerinnen-Interview gezeigt. Das hat sie auch in der Pressekonferenz gezeigt, wo sie dann aber natürlich auch zu den richtigen Antworten herausgefordert wurde, sagen wir es mal so. Und sie hat diese Szene kommentiert. Es gab eben diese eine Szene, Ben Rosenberg hat auch bei Angelique Kerber nachgefragt. Es gab einen Schrei von Danielle Collins, glaube ich, im dritten Spiel des zweiten Satzes.
Es war das erste Spiel des zweiten Satzes und stand 0-3. Aus der Sicht von Collins, nachdem Kerber ein 7-minütiges Toilet Break genommen hat, nach 20 Minuten ersten Satz.
Ja, und Collins hat sich davon etwas angegriffen gefühlt oder herausgefordert gefühlt und hat das dann in der Pressekonferenz auch nochmal erklärt, dass sie für solche Situationen immer zu haben ist. Und wer darauf Lust hat, der könne sich gerne mit ihr anlegen. Und dabei hat sie sehr erfreut geschaut. Und wir können davon ausgehen, dass sie von niemand Angst haben wird, dem sie hier begegnen wird, noch bei diesen Australian Open.
Es wurde als Unsportlichkeit ausgelegt, dass Angelique Kerber nach 20 Minuten ihr Toilet Break genommen hat. Ich sage jetzt mal so, sicherlich kann man darüber sprechen, ob das jetzt in irgendeiner Weise Not tut. Auf der anderen Seite gehört es zu den Regeln und es ist erlaubt und da hat Angelique Kerber das getan, was die Regeln hergaben. Oder wie siehst du das anders?
Die Regeln hätten halt nicht mehr hergegeben, dass sie noch eine Pause nimmt.
Genau.
Das wusste sie. Und es war wieder Ben Rosenberg, der sie in der Pressekonferenz fragte, relativ klar, okay, musst du wirklich aufs Klo? Sie hat ihn durchbohrt mit ihren Augen und gesagt, ja, war ein bisschen unzufrieden, glaube ich, auf dieser Frage. Es war auch in anderen Medien aufgegriffen worden. Barbara Rittner hatte sie dafür gelobt, dort die Pause genommen zu haben. Es war halt aber auch einfach so, weil spielerisch alles so Einbahn war oder Einbahnstraße war, kann man sich natürlich an solchen Geschichten dann auch ein bisschen mehr aufhängen. Und ich glaube, es war nicht wirklich dramatisch. Und wie gesagt, Collins steht auf solche Sachen, sich auf sowas einzulassen. Für Kerber ist das bitter gelaufen, aber sie hat ja wirklich gemerkt, wie ihr das Match entgleitet. Und da sehe ich es jetzt persönlich nicht als dramatisch, nochmal durchatmen zu gehen. Und für Collins war es der Anlass, dann nochmal Druck zu machen.
Genau. Und Frau Collins hat dieses Match sehr verdient, hochverdient gewonnen und steht jetzt auch im Viertelfinale. Und im Viertelfinale wird sie jetzt auf Anastasia Pavlyuchenkova treffen. Die hat in einem hervorragenden Match eben Sloane Stephens besiegt mit 6-7, 6-3 und 6-3. Auch wieder ein Late-Night-Match. Wobei man sagen muss, diese Late-Night-Matches sind richtig gut. Johanna Konta gegen Garbiñe Muguruza war tolles Tennis. Stephens gegen Pavlyuchenkova war auch tolles Tennis. Und Pavlyuchenkova trifft jetzt auf Danielle Collins. Und das könnte auch eine ziemliche Hauerei werden.
Ja, ich habe gerade noch geschaut, beiden schon mal gegeneinander gespielt. Nein, ist nicht der Fall. Pavlyuchenkova ist natürlich eine Offensivspielerin, ist eine, die in der Lage ist, ein Match zu bestimmen, aber auch dazu tendiert, viele Fehler zu machen. Ich würde hier eine Collins erwarten, die dann eben ein bisschen mehr abwartet, die schaut, viele Bälle zurückzubekommen, vielleicht schaut, ob Pavlyuchenkova in der Lage ist oder Pavlyuchenkova in irgendeiner Form implodiert und wenn nicht, wird Collins wahrscheinlich auf einen Angriff übergehen. Und ich würde hier wirklich einen Straßenkampf erwarten und ein sehr interessantes Match erwarten. Sind natürlich nicht die größten Namen. Wir haben allerdings über Pavlyuchenkova und deren Renommee gesprochen, die ja galt mal als ganz, ganz große Nachwuchshoffnung des Damentennis, nie dazu gekommen. Collins, das hat sie uns seit dem letzten Jahr gezeigt, ist eine, die genau für solche Matches geschaffen ist. Also das könnte Spaß machen.
Das wird hoffentlich auch Spaß machen. Spaß machen wird auch sicherlich das Match zwischen Petra Kvitova und Ashleigh Barty. Und ich habe nach der zweiten Runde gesagt, Petra Kvitova wird diese Australian Open gewinnen. Und da werde ich nicht von runtergehen, von dieser Meinung, weil wie sie heute am frühen Morgen Amanda Anisimova besiegt hat mit 6:2 und 6:1 ausgenutzt hat, dass Amanda Anisimova vielleicht nicht zu 100% diese Tragweite dieses Matches überblicken konnte und vielleicht noch etwas wie das Kaninchen vor der Schlange stand, hat Petra Kvitova das trotzdem durchgezogen und hat in beeindruckender Art und Weise 6:2, 6:1 gewonnen. Petra Kvitova hat ihre Sätze hier 6-1, 6-2, 6-1, 6-4, 6-1, 6-3 und 6-3, 6-2 gewonnen. Sie hat mal richtig gezeigt, wo der Hammer hängt.
Ja, mal gucken, ob sie mit ihm bis zur Decke kommt. Das wäre jetzt wünschen. Es wäre der dritte Grand Slam-Titel. Im Moment spielt sie wie eine Grand Slam-Siegerin, keine Frage. War ein interessantes Match gegen Anisimova. Bei der hatte man das Gefühl, die war dieses Mal nicht in der Lage, ihre Taktik zu adaptieren. Die hat Kvitova in die Hitting-Zone gespielt und Kvitova wusste einfach, was kam. Und hat diese flachen Schläge für sich ausgenutzt, hat immer wieder gekontert, hat sehr viel Crossbälle drin gehabt. Und das ist ja mal ein Zeichen, dass es bei Kvitova besonders gut läuft. Der Aufschlag kam spektakulär im ersten Satz, ich glaube über 80%. Wenn sie so weitermacht, dann wird sie hier natürlich sehr, sehr schwer zu schlagen sein. Und jahrelang war so ein bisschen die Aussage, hey, die beiden besten Spielerinnen auf der Welt, wenn sie in Höchstform sind, sind Kvitova und Serena Williams. Das wäre natürlich schon ein knaller Finale, wenn wir das zu sehen bekämen. Aber wir wissen eben auch bei Kvitova, sie tendiert dazu, irgendwann einen Tag drin zu haben, bei dem es nicht läuft. Und wenn dann die richtige Gegnerin auf der anderen Seite steht, dann kann es halt relativ schnell vorbeigehen.
Du willst es auch ein bisschen herquatschen, oder?
Ja, aber schau, sie spielt jetzt gegen Barty. Das war ein super enges Finale in Sydney. Ja. Bin mir nicht sicher, ob Barty nach der Leistung, die sie heute gezeigt hat, wo man muss es einfach mal sagen, die Nerven wirklich behalten hat, nicht zum Beispiel auch in der Lage ist, eine Kvitova in so ein unangenehmes Match zu ziehen und sie zu besiegen. Aber keine Frage, Kvitova ist hier unten diejenige, die jetzt die Favoritin sein muss, nach dem, was noch mit ihr in dieser Hälfte der Auslosung, welche Spieler da noch mit ihr sind.
Ja, Petra Kvitova gegen Ashleigh Barty. Die beiden haben vor anderthalb Wochen in Sydney gegeneinander gespielt im Finale. Kvitova gewann mit 7:6 im dritten Satz. Ashleigh Barty hat heute in der Pressekonferenz hinterher gesagt, ich freue mich so, dass ich sofort wieder eine Chance habe, gegen Petra Kvitova zu gewinnen. Und Barty hatte wohl das beste Match heute gegen Maria Sharapova. Es war ein famoses Tennisspiel, müssen wir sagen. Maria Sharapova gewann den ersten Satz mit 6:4, nachdem Ashleigh Barty bei einem einzigen Aufschlagspiel wirklich wackelte. Dann konnte Barty aber den zweiten Satz mit 6:1 gewinnen. Sharapova hatte im ersten Satz fast überragend aufgeschlagen, konnte dieses Niveau beim Aufschlag aber nicht halten und musste dann die Breaks hinnehmen im zweiten Satz. Und im dritten Satz war es erst eine Barty, die komplett davonstürmte, zwei Breaks machte, dann kam Sharapova wieder ran und dann gab es ein fast episches Aufschlagspiel von Ashleigh Barty beim Stand von 4:3. Man spürte in diesem gesamten Haus hier, Tennis Australia Headquarter, spürte man die Stimmung. Hier um mich herum sind vier australische Radiostationen, die parallel quasi alle live übertragen haben. Es war ein Geschrei, es war ein Gemurmel hier überall. Und Barty hielt den Aufschlag zum 5:3, konnte dann auch ihren Aufschlag zum 5:4 halten, davor hatte ihr Arm noch ganz, ganz gewaltig gewackelt und sie ist da durchgekommen. Sie hat es durchgezogen und Ashleigh Barty hat in einem famosen Match Maria Sharapova in drei Sätzen besiegt. Und das war eine fantastische, nervliche Leistung von Ashleigh Barty Ende des dritten Satzes.
Ja, es ist ein Match, das einfach Spaß gemacht hat. Ist ein Match, das natürlich Maria Sharapova so häufig in ihrer Karriere schon gewonnen hat, bei dem man auch irgendwo, oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie das doch noch irgendwie an sich reißt. Als es vom 4-0 auf 4-1 ging, dachte ich, ja, okay, Barty hat diese Hürde noch nicht übersprungen und Sharapova schon häufig genug unter diese Hürde durchgekrochen und ihre Gegnerinnen schnell noch am Bein gezogen und überholt. Das sollte doch irgendwie noch für Sharapova klappen. Und dann wirklich, Barty wurde ein bisschen ineffektiver, Barty wurde ein bisschen unkonzentrierter, Sharapova ist wieder näher an der Grundlinie dran gewesen, hat mehr Druck gemacht, hat mehr flache Bälle unterbekommen und es sah so aus. Und dann eine Sharapova, die aber nervlich eben gewackelt hat und eine Barty, die da sich dann A, so ein bisschen doch auf ihr technisch gutes Spiel verlassen konnte und B, eben darauf, dass sie so gewachsen ist in den letzten 2-3 Jahren und sich das eben wirklich aufgebaut hat, dieses Selbstvertrauen und da dann drauf zurückgreifen konnte und das Match für sich entschieden hat. Und wie du sagst, es hat großen Spaß gemacht. Barty hätte schon den ersten Satz gewinnen können, hätte dann den dritten nicht gewinnen müssen. Ich denke, es war am Ende ein faires Ergebnis in dem, was passiert ist, aber es fühlte sich an wie verschiedene Matches. weil einfach so viel passiert ist, weil so viel hin und her geschwungen ist, das Pendel zwischen den beiden. Und ja, es wird sicherlich auf der Top-10-Liste oder so der Australian Open vermerkt werden, das Match.
Ein hervorragendes Match. Ashleigh Barty trifft auf Petra Kvitova und Anastasia Pavlyuchenkova auf Danielle Collins. Das sind die beiden Viertelfinals bei den Damen. Und jetzt müssen wir dann auch auf den Tag morgen vorausschauen, weil wir morgen natürlich dann Alexander Zverev sehen werden. Alexander Zverev spielt morgen so gegen 4 Uhr deutscher Zeit als drittes auf dem in der Rod Laver Arena gegen Milos Raonic. Vorher gibt es ein Legendendoppel, danach nicht vor 2 Uhr deutscher Zeit Naomi Osaka gegen Anastasia Sevastova und danach dann Alexander Zverev gegen Milos Raonic. Die Abendsession Simona Halep gegen Serena Williams und Novak Djokovic gegen Daniil Medvedev. Eigentlich steht alles unter diesem Stern Simona Halep gegen Serena Williams. Ich glaube, das ist morgen so das Gigantenduell vor allen Dingen. Das ist die Überschrift über diesem Tag morgen. Simona Halep gegen Serena Williams.
Es ist unter den Matches sicherlich das, was man sich am ehesten noch im Finale vorstellen kann. Klar, wir haben wahrscheinlich schon mal Muguruza gegen Pliskova, könnten wir nochmal irgendwann erleben. Medvedev gegen Djokovic auch möglich, Zverev gegen Raonic möglich, aber das sind eben hier einerseits die beste Spielerin aller Zeiten und dann diejenige, die beste im letzten Kalenderjahr war und die ja durchaus auch relativ beherrschend war im ersten Halbjahr 2018 und die hier in der letzten Runde eine fantastische Form gezeigt hat, denn was Simona Halep da gegen Venus Williams gemacht hat, das war schon beeindruckend gut. Auf der anderen Seite, Serena Williams hat genauso gut gegen Dayana Jastremska gespielt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn Halep das so abgreifen kann, ihr Leistungsniveau, wie sie es gemacht hat gegen Venus Williams, dann gebe ich ihr durchaus eine gute Chance. Wenn sie aber nur ein paar Prozent darunter fällt, dann wird Serena das wahrscheinlich schon alleine aufgrund des Aufschlags für sich entscheiden. Aber ich bin wirklich, freue mich wirklich auf das Match. Und das andere, da glaube ich, setzen wir jetzt gar keine deutsche Brille auf. Das ist Zverev gegen Raonic. Für Zverev eine große Herausforderung. Raonic, der so viel aufgrund von Verletzungen verpasst hat, der so viel mehr unter Umständen hätte erreichen können, kriegt hier eine Chance gegen Zverev. Das weiß ich wirklich nicht, in welche Richtung das geht. Ich halte es für ein absolutes 50-50-Match und ich hoffe, es wird ein richtig schöner, langer Schinken.
Ja, das hoffe ich auch. Wir haben schon wieder so eine tolle Überleitung. Wir haben nämlich in unserer neuen Gewinnspielfrage haben wir die Frage, wie lange dauert denn das Match morgen zwischen Alexander Zverev und Milos Raonic? Ihr könnt bis zum ersten Ballwechsel von diesem Match könnt ihr noch euren Tipp abgeben, entweder auf Twitter oder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge oder @chipundcharge auf Twitter. Morgen dann auf der Margaret Court Arena um 11 Uhr Madison Keys gegen Elina Svitolina, danach ein Doppel, dann Garbiñe Muguruza gegen Pliskova, nicht vor 6 Uhr deutscher Zeit und dann Pablo Carreño Busta gegen Kei Nishikori und Borna Coric und Luca Pui, die sitzen so ein bisschen am Katzentisch, nicht vor 7 Uhr deutscher Zeit in der Melbourne Arena. Das sind die Matches, die wir morgen erleben werden und über die wir morgen Abend natürlich auch sprechen werden in unserem neuen Daily Down Under. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Wir versuchen jeden Abend so schnell wie möglich euch das Daily zu bringen. Heute hat es wieder ein bisschen länger gedauert. Morgen wird es hoffentlich ein bisschen früher dann, weil auch ich möchte gerne mal vor 2 Uhr nachts ins Bett, wenn mir diese Jammerei erlaubt ist. Morgen werden wir uns wieder hören, beziehungsweise ab 1 Uhr werden wir uns auch auf Twitter wiedersehen. Bis dahin, auf Wiederhören.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.